Mein Thema wird also das Altern antideutscher Kritik sein und ich werde mich dabei hauptsächlich auf den Text beziehen, der vor einigen Nummern in der Bahamas erschienen ist und in verbesserter und etwas erweiterter Form in diesem Büchlein, das Stefan Grigart herausgegeben hat, Postnazismus Revisited, wieder abgedruckt wurde. Dieser Text ist ziemlich lang und er ist ziemlich lang auch deshalb, weil er Fährten zu allen möglichen Themen legt und ich werde mich auf das beziehen, was Tillmann eben schon angesprochen hat, ein bisschen Bilanz zu ziehen, was ja quasi die Grundanlage dieses Textes auch ist. Was ist eigentlich aus der antideutschen Kritik geworden? Jene Kritik, die das erste Mal um 1989-90 formuliert wurde und die entsprechenden Bündnisse und Gruppen, die daraus entstanden sind, sich überworfen haben und diese ganzen Geschichten, die sich darum ranken. Vom Altern antideutscher Kritik, der Titel ist sowohl ironisch gemeint als auch ernst gemeint. Ironisch deswegen, weil es eine Anspielung ist auf den Aufsatz Adornos von 1954 vom Altern der neuen Musik, den sein Freund und Kollege der Musiktheoretiker Heinz-Klaus Metzger daraufhin konterte mit einem Aufsatz vom Altern der Philosophie der neuen Musik. Entspann sich da eine ganz lebhafte Diskussion. Das Altern der antideutschen Kritik spielt natürlich auf die Überlegung an, dass jede Wahrheit einen Zeitkern hat, dass die Wahrheit einen Zeitkern hat, dass es jede Analyse, jede Kritik selbstverständlich hat. Könnte man jetzt ganz einfach nach dem üblichen Wissenschaftsusus so beantworten: Eine Theorie ist etwas wie eine Hypothese, die durch bestimmte Ereignisse, durch bestimmte Erfahrungen, durch bestimmte Fakten gestützt ist. Und wenn sich der Gegenstand verändert hat, dann passt man seine Hypothesen der veränderten Realität an. Man falsifiziert sozusagen die Hypothese. Dagegen erhebe ich Einspruch in diesem ersten Abschnitt dieses längeren Textes. Mein Einspruch zielt darauf hin, dass diese unterstellte Adäquanz von Begriff und Sache, also dass beide sich decken müssen, das Ideal von Theorie auch in ihrer institutionalisierten Form der Wissenschaft ist, also das Ideal von Theorie, dass eine Kritik, eine materialistische Kritik bestimmt zu negieren, aber nicht zu erfüllen hat. Materialistische Kritik hat ihren Gegenstand nämlich nicht im Griff, sondern sie ist, wenn sie gelingt, Kraft exakter Fantasie über ihn hinaus. Und zwar indem sie ihn der Nicht-Identität mit sich selbst überführt. Auf eine vermeintliche Inadäquatheit antideutscher Kritik abzuzielen oder abzuheben, wie es in dem Aufruf zu der Konferenz hieß, bei dem ich diesen Vortrag das erste Mal gehalten habe, diese Bremer Konferenz von 2010, wie scheiße ist Deutschland? Also auf eine vermeintliche Inadäquatheit antideutscher Kritik abzuheben, führt, wie auf diesem Kongress damals auch festgestellt wurde, mit Notwendigkeit zu einer Art Normalisierungsdebatte, in deren Gefolge dann die alte Diskussion wieder aufgewärmt wird, ob denn nun die Kritik Deutschlands oder die Kritik des Kapitals primär sei. Zwei Positionen, die, wie bekannt sein sollte, beide einer ungebrochen positiven Wesensmetaphysik folgen, in der das Wesen, das nur verschieden genannt wird, als ein kontinuierliches, in der und durch die Geschichte und in allen Erscheinungen identisch sich verhaltendes aufgefasst und damit verfehlt wird. Die Sorge, es könnte einem der Gegenstand antideutscher Kritik entgleiten. Diese Sorge wäre begründet, wären die Antideutschen eine Bewegung und wäre ihr Agieren ein dezidiert politisches. Dann würde in der Tat das Verschwinden oder auch nur die Verundeutlichung ihres Gegenstandes sie mit Recht in eine letale Krise stürzen. Sind die Antideutschen dies aber nicht, sondern wie auch immer versprengte oder assoziierte Kritiker, dann wäre das Verschwinden des Gegenstands kein Anlass zur Sorge, sondern Grund zur ungeteilten Freude. Wie umgekehrt die Krise der Antideutschen Indiz sowohl für das auch wie immer beschaffene Fortdauern ihres Objekts, wie auch für die Virulenz der Kritik daran ist. Denn nicht obwohl, sondern weil die Kritik andauernd mit sich uneins ist, das heißt in der Krise steckt, ist sie auch lebendig. Unter diesen Voraussetzungen ist jener politisierende Anti-Imperialismus gegen Deutschland, wie er gegen Ende 1989 aufkam und die antideutschen Debatten des Jahres 1990 prägte, durch die deutsche Realität unwiderruflich widerlegt. Aber das war er in seinen Grundannahmen. Ihr kennt das vielleicht, und wenn ihr es nicht kennt, wiederhole ich es nochmal. Es droht ein viertes Reich, Geschichtsrevisionismus in großem Stil, mörderischer Rassismus und Antisemitismus, Unterdrückung der Opposition in einem autoritären oder gar faschistischen Staat. Also diese Grundannahmen waren auch damals schon nicht up to date. Und deshalb waren diese Annahmen damals bereits Gegenstand einer Kritik, die die terroristische Frage nach dem, was deutsch ist, auf materialistische Weise zu destruieren unternahm. Nochmal ein etwas tiefergehender Blick zurück in die Jahre 1989-90, die Nie-Wieder-Deutschland-Kampagne. Maßgeblich getragen war sie von der sogenannten radikalen Linken, die mit einer Kritik der Nation oder mit einer Kritik Deutschlands ursprünglich gar nichts zu tun hatte, sondern ein Versuch von bei den Grünen grandios gescheiterten Linken war, allen voran damals Thomas Ebermann und Rainer Trampert, die also grandios gescheitert waren und übergangslos einen neuen Verein, Versuch war, einen neuen Verein zu gründen, eine neue, bessere, eben radikale Linke. Der Form nach war die radikale Linke, kann man sagen, ein großer protestantischer Kirchentag, wo von der theoretischen Marx-Bibelandacht über die antiimperialistische Selbstgeiselung bis zu feministisch-ökologisch-antirassistischen behindertorientierten Workshops alles geboten wurde, was politikfähig ist und als neues Identitätsvehikel nutzbar gemacht werden konnte. Man kann ohne große Übertreibung sagen, dass das Ende der DDR und die bevorstehende Wiedervereinigung ein Glücksfall für die sogenannten systemoppositionellen Kräfte war, wie sie sich damals nannten. Plötzlich war die nämlich mit sich selbst beschäftigte Linke in eine Situation katapultiert, in der sie Farbe bekennen musste, wollte sie sie nicht gleich wieder unrettbar blamieren. Nie wieder Deutschland war unter diesen Voraussetzungen als Parole eine gute Wahl und auch unter der Voraussetzung, dass diese Kampagne für viele ein bekenntnishaftes Selbstdarstellungstheater war, erlaubten die Umstände vielen Leuten kurzfristig über ihre geistigen Verhältnisse zu leben. Denn immer, wenn eine Krise eintritt und Leute aus ihrem gemütlichen Dasein gerissen und von ihren gewohnten Lebensumständen distanziert werden, haben sie die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen und Dinge zu denken oder zu tun, die sonst nicht mal in die Nähe ihrer Vorstellung kämen. Viele haben die Chance genutzt, manche nicht einmal das, wie sich bald herausstellte, und selbst erstere sind bald erschrocken davor zurückgewichen, die Kritik, die sie da eben zu formulieren begonnen hatten, bis in ihre letzten Konsequenzen zu durchdenken, sich ungescheut und offen dem zu exponieren, wohin diese Kritik Deutschlands qua eigener Logik treiben könnte. Die blitzdumme Intervention im ersten Golfkrieg 1991 machte dies dann schlagend deutlich. Der übliche Sprech war damals der, dass sich die Linken viel darauf einbildeten, dass sie theoretisch und praktisch aus der deutschen und linken Vergangenheit Lehren für die Gegenwart ziehen würden. Ja, früher, so hieß es, da sei man einer verkürzten Kapitalismuskritik, einem ökonomistischen Begriff des Kapitals aufgesessen. Vielleicht sind euch diese Phrasen auch immer noch bekannt, die haben ja nie wirklich aufgehört. So hieß es damals Stereotyp. Aber jetzt sei das anders. Das stelle man doch gerade dadurch unter Beweis, dass man gegen Großdeutschland, gegen ein neues Viertes Reich und den in ihm angeblich vorherrschenden rassistischen Konsens agitiere und auf die Straße gehe. Aber genau diese rituellen Selbstanklagen und der Gesinnungskitsch, der bereits um die Nie wieder Deutschland-Kampagne veranstaltet wurde, ich erinnere an deinen ersten Entwurf eines Demo-Aufrufers für die zweite Nie wieder Deutschland-Demonstration, die war im November 1990. Der erste Entwurf wurde übrigens von einem gewissen Jürgen Elsässer formuliert, wohin es, das war in verschiedene Überschriften auch noch gegliedert, dieses Papier. Und es war immer ein Slogan und dann immer Gedankenstrich, wir widerstehen. Und der letzte Absatz hieß dann, Deutschland marschiert, wir widerstehen, Ausrufezeichen. Dieser Gesinnungskitsch, der eher eines Pastor Niemöller würdig wäre als einer antideutschen Kritik, erweckte damals schon nicht nur bei mir den Verdacht, dass das, was unter der antideutschen Flagge segelte, von seiner Grundstruktur eben nicht viel anderes war als ein moralisch selbstbezüglicher, aber nun gewissermaßen nach innen gewendeter, nach innen gekehrter Antiimperialismus. Und wenn man sich den Aufruf zur Frankfurter Nie-Wieder-Deutschland-Demo vom 12. Mai 1990 durchliest, hieß es ja auch, wir wollen kein Selbstbestimmungsrecht der Deutschen, denn es ist ein Selbstbestimmungsrecht von Imperialisten. Und wie es sich für ein ordentlich dichotomisch strukturiertes, nach Gut und Böse eindeutig sortiertes Weltbild gehört, war die Kehrseite des moralischen Gezeters gegen Deutschland die Identifikation mit neuen Kollektiven. Jetzt waren es die Ausländer und besonders die nunmehr feinsinnig Migranten genannten Flüchtlinge, die in die Rolle eines neuen revolutionären Subjekts gedrängt wurden und teilweise diese Rolle auch ganz gerne übernahmen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an eine so finesse Vereinigung wie das Café Morgenland, das seine abstrusen Tiraden gegen deutsche Täter mit Vorliebe gegen ihre antideutschen Fürsprecher richtete, die sich aber die naheliegende Reaktion, dass die Morgenländer einem schlicht auf die Nerven gehen, aus schlechtem Gewissen und Rücksicht auf ihr neues Subjekt verkniffen. Wie dem auch sei, jedenfalls waren damals alle Argumentationsfiguren bereits versammelt, die heute in einer anders gelagerten politischen Praxis ihre wahre Bestimmung finden. Sei es, dass die Personen von damals oder diejenigen, die sich von ihnen haben inspirieren lassen, als Globalisierungsgegner weitermachen, wie immer nur schlimmer, oder als Feuilletonschreiber oder als Kultur- und Sozialwissenschaftler die Welt mit ihren Phrasen verpesten, oder als Politikberater in einer der gesellschaftlichen Vorfeldorganisationen ihr Dasein fristen, vermittels welcher der Staat sich in die Gesellschaft hinein verlängert. Damit nicht der Eindruck entsteht, das sei alles nur ein Nachkarten vom heutigen Standpunkt aus, möchte ich mich selber zitieren, und zwar mit einem Ausschnitt aus einem Text der Bahamas Nummer 7, also aus der letzten Nummer jener Nummern, die nicht mehr erhältlich sind, weil es nur so interne Zirkulare waren. Ein Text, den ich 1991 geschrieben habe und in dem ich dieses Fazit formulierte. Nie wieder Deutschland, das war nicht nur Motto einer Kampagne gegen das sich vereinigende Deutschland und Titel einer Demonstration im Frühjahr 90, sondern Ausdruck davon, dass Linke endlich einmal nicht das vermeintlich andere oder bessere Deutschland repräsentieren, sich also als Alternative empfehlen wollten, sondern den deutschnationalen Aufbruch mitsamt der Linken, ich sprach auch von einem deutschnationalen Aufbruch damals, was ich heute auch nicht mehr tun würde, nur mal darauf hinzuweisen, also den deutschnationalen Aufbruch mitsamt der Linken, die diesen konstruktiv begleitete, schonungslos und destruktiv zu kritisieren beanspruchten. Seine Vernunft hatte nie wieder Deutschland daran, dass die radikalen Linken, die nicht erst mit der sich abzeichnenden Wiedervereinigung entstandene, sondern mit diesem Prozess nur noch auch empirisch unabweisbare, epochale Tatsache, ohnmächtig gegen den Rest der Gesellschaft zu stehen, keinerlei Chancen auf revolutionäre, umwälzende Praxis zu haben, gerade nicht verleugneten, sondern diese Tatsache ins Bewusstsein nahmen und dieses realistische Selbstbewusstsein zur Grundlage ihres Agierens machten. Diese Kritik des deutschnationalen Aufbruchs in all seinen Facetten, ein sektiererisches und abgehobenes Verhalten, das angeblich zur Untätigkeit und lebenslänglichem Aufenthalt auf den Bahamas verdamme, daher auch der Name unserer Zeitschrift, wie die linken Volksfreunde vorwurfsvoll meinten, der den Vorwurf erhob, verteidigt übrigens heute in der Weltbühne den Iran und sein Atomwaffenprogramm, das mal nur der Vollständigkeit halber. Wie die linken Volksfreunde vorwurfsvoll meinten, als Provokation des gesunden Volksempfindens, auch und gerade des Linken, wie solche Reaktionen zeigten, eminent praktisch wurde. Diese Kritik war, ob explizit oder nicht, ein Bruch mit der althergebrachten linken Massen- und Bewegungspolitik und der in ihr unterstellten Bemühung nicht um Wahrheit und das richtige Argument, sondern um den größtmöglichen Bündniskonsens. Sei ja auch eine noch so offene Verhöhnung von Logik und Sprache. Ein Bruch mit einer Politik mithin, mittels derer sich die Linke die Bewusstwerdung ihrer eigenen Ohnmacht über 20 Jahre lang vom Leibe gehalten hatte. Mittels Nie wieder Deutschland ging es manch radikalem Linken auf, dass es nicht Aufgabe von Revolutionären sein kann, die Massen dort abzuholen, wo sie sind, wie das unsägliche Kinderverschen der Bewegungspolitiker lautet, sondern dass in Deutschland zumal mit Massen nichts anzufangen ist, solange und insofern sie ihr objektives Dasein als Menschenvieh, als Material kapitaler Ausbeutung und staatlicher Herrschaft, und nichts anderes bezeichnet der Begriff Masse, nicht gründlich satt haben, sondern jenes noch freiwillig affirmieren im dummstolzen Bekenntnis, das Volk zu sein. Vernunft hatte Nie wieder Deutschland weiterhin an der erklärten antinationalen Stoßrichtung der Kampagne selbst, verhalf der kompromisslose Antinationalismus, der nationale Nihilismus, wie die marxistisch-leninistische Bezeichnung dafür lauten würde, den radikalen Linken doch zur Einsicht in zentrale Befangenheiten und Dummheiten sowohl der alten Arbeiterbewegung als auch an die eigenen katastrophalen Fehler, wie sie vor allem der konstruktive Bezug auf die Ökologie- und Friedensbewegung darstellte, die den deutschen Nationalismus seit Anfang der 80er in einem Maße salonfähig gemacht hatte, wie es den versprengten rechtsradikalen Zirkeln wohl nie gelungen wäre. Zu den Unsäglichkeiten, die man sich als Linker in der Vergangenheit geleistet hatte und welche man nun im Rahmen der antinationalen Orientierung verspätet zwar, aber immerhin doch zu erkennen begann, zählte auch die sture Begeisterung für nationale Befreiungsbewegungen, sowie die beharrliche und geschichtslose Weigerung, den Staat Israel aus der Perspektive von Auschwitz zu begreifen und stattdessen unbefangen gegen Israel als angeblichen Brückenkopf des Imperialismus agitieren zu können. Diese Vernunft, die in Nie wieder Deutschland begriffen als politischer Orientierung enthalten war, als Einsicht, dass allerspätestens nach dem Mauerfall man nicht so weiter Politik hastern könne wie vorher, als Bruch mit den alten Ladenhütern leninistischer Provenienz, diese Vernunft wurde allerdings unmittelbar auch wieder dadurch konterkariert, dass sie als erst noch zu realisierendes Potenzial einer Kampagne existierte, welche durchaus in den Formen althergebrachter Kampagnenpolitik verlief und demzufolge auch alle Falschheiten und Ärgerlichkeiten einer solchen an sich trug. Nie wieder Deutschland war, so begriffen, auch eine oberflächliche Agitationsformel, die in ihrer mangelhaften Konkretisierung, wie verschiedene andere Parolen in der Vergangenheit, die Aufgabe hatte, die inhaltliche Schnittmenge, die zu einem gegebenen Ziel aus einem gegebenen heterogenen linksradikalen Spektrum zu ziehen war, zu formulieren, und dieses Spektrum wiederum auf das gegebene Aktionsziel hin zu vereinheitlichen. Andererseits den Gegenstand von Kritik und Aktion selber auf eine griffige, leicht handhabbare Formel zu bringen, auch um den Preis inhaltlicher Verflachung und bedenklicher Moralisierung der Kritik an den Taten des neuen Deutschlands. Auch ist der Verdacht nicht von der Hand zu weisen, dass dieser moralisierende Zug von Nie wieder Deutschland durchaus funktional für das Bewusstsein vieler der an ihr Beteiligten war, dass also zum Beispiel die oft argumentativ unausgewiesene Verknüpfung von wiedervereinigtem Deutschland und Faschismusgefahr durchaus dem Bedürfnis entsprang, Deutschland und die Welt als eine abgrundtief schlechte auszupinseln, vor welch düsterem Hintergrundgemälde sich die vielgerühmte Identität der letzten guten Menschen und standhaften Antideutschen nur umso strahlender und vorteilhafter abhebt. Das ist meine Kritik aus dem Jahr 1992. Ja, dieser politisierende Antiimperialismus gegen Deutschland, bei dem schon damals deutlich wurde, wo die Bruchlinien liegen würden. Den Deutschen das nationale Selbstbestimmungsrecht zu bestreiten, ist okay, aber es ist eine eurozentristische Anmaßung, das gegenüber den Völkern der Dritten Welt zu tun, beispielsweise, war so eine beliebte Standardformel. Da zeichnete sich schon ab, wo die Bruchlinien, die ja nicht lange auf sich warten ließen, mit dem ersten Golfkrieg dann auch wirklich lagen. Mit dem Begriff des Postfaschismus, zu dessen Konjunktur verschiedene Publikationen von meiner Seite zum Thema wohl maßgeblich beigetragen haben, sollte eine Gesellschaft wie die bundesdeutsche, die nach eigenem Bekunden der freiheitlichste Staat, der je auf deutschem Boden existiert hat, und dessen demokratisches Verfassungssystem eo ipso den Bruch mit den autoritären und obrigkeitlichen Traditionen der deutschen Geschichte verbürgen soll, in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt werden, dessen soziale Resultate die BRD als Moment ihrer Reproduktion sich einverleibt hat. Eine Gesellschaft, deren Exponenten in Ökonomie und Politik sich seit jeher nach Kräften bemühten, alle Spuren zu verwischen, die auf Auschwitz als auf ihr kollektives Gründungsverbrechen verweisen, sollte mit ihrer barbarischen Geschäftsgrundlage konfrontiert werden. Es galt und es gilt auch weiterhin, nicht, wie Frank Böckelmann sich einmal ausdrückte, nicht den geschickten Wandel einer Gesellschaft zu übersehen, die sich vom Tatort entfernt. Und zwar, indem man an aller perfekten Innenausrüstung der Städte und smarter Psychohygiene die Zeichen wahrnimmt, die auf Auschwitz verweisen. Das war sozusagen der erste Strang dieses Begriffes Postfaschismus oder Postnazismus, den ich versuchte, auch zu der Zeit, diese ersten Postfaschismus-Texte wurden ungefähr auch in dieser Zeit abgefasst, 92, 93, ins Spiel zu bringen. Also die Frage, was ist deutsch, wegzubringen von jener geläufigen Rede, Nation und Rasse seien ein soziales Konstrukt. Auch das war damals zum Beispiel schon eine beliebte Rede, die aufkam. Sie sollte auch weggebracht werden von einer Auffassung deutscher Geschichte und antideutscher Kritik, die sich besonders darauf kaprizierte, dass Deutschland gegenüber den anderen westlichen Ländern historisch einen Sonderweg bestritten hatte. Und die versuchte also das Deutsche, die Frage nach dem, was deutsch ist, nicht materialistisch zu destruieren, also bereits die Fragestellung als unzumutbar und als ein Ausdruck von Herrschaft zurückzuweisen, sondern die versuchte, das Deutsche, also das, was deutsch genannt wird, positiv zu beantworten, und zwar nicht unter Zuhilfenahmen der Kategorien der Kritik der politischen Ökonomie, sondern als einen Sonderweg, der entweder isoliert im Politischen angelegt ist, Stichwort die versäumte bürgerliche Revolution, eine These, die zum Beispiel in dem damals viel gelesenen Aufsatz von Moshe Postone, Antisemitismus und Nationalsozialismus, ausgebreitet wird, also eine der schwächsten Passagen dieses Textes, die aber dann gerne begierig aufgegriffen wurde, und zwar unter anderem auch wieder von Jürgen Elsässer, der diese These in sehr vielen Aufsätzen und Vorträgen geradezu platt gewalzt hat. Und dieses Deutsche entdeckte man als eine Kontinuitätslinie, zum Beispiel auch im Grundgesetz, und zwar haben sich dann alle wieder auf den Artikel 116 des Grundgesetzes kapriziert, wo das Deutsche als Abstammungskategorie definiert wird. Und hier glaubte man, die alte völkische und, wie Postone sich ausdrückte, angeblich vorpolitische Definition des Staatsbürgers zu entblicken. Dementsprechend dieser Gegensatz, der in diesen Debatten der 90er Jahre eine große Rolle spielte, der Gegensatz von Blutsrecht und abstraktem Staatsbürgerrecht, also der Gegensatz von Jus soli und Jus Sanguinis, der sehr wohl ein Gegensatz ist, aber dieser Gegensatz wurde sofort wieder als politisierungsfähiger Widerspruch ausgemacht. Westlicher gegen völkischer Nationalismus. Und ich denke, das ist überhaupt eine Common-Sense-These einer deutschen Selbstanklage, die es schon länger gibt. Wenn man nämlich dieser Meinung ist, dass das Deutsche bestehe tatsächlich nur in dieser völkischen Definition der Nation, dann hat sich diese Kritik heutzutage erledigt. Und sie hat sich auf breiter Front erledigt. Weil im Deutschland des Jahres 2012 scheinen selbst die letzten Spuren eines offenen Verweises auf eine völkische Tradition und selbst auf Auschwitz getilgt zu sein. Ein paar Beobachtungen, die ich in diesem Text ausgebreitet habe. Die Landsleute sind immer noch und immer wieder nach Kräften bemüht, nicht als die hässlichen Deutschen dazustehen, nicht als die in sich muffligen, übellaunigen, verstockten, auf sich bezogenen, in sich verschlossenen Duckmäuser, als die sie sich selbst und als die andere sie früher taxierten, sondern als fröhliche, offenherzige und feierlaunige Zeitgenossen. Seit der Fußball-WM 2006 bescheinigt man ihnen und bescheinigen sie sich selber eine geradezu südländische Mentalität und mitunter hat man den Eindruck, sie seien zu Ehrenitalienern befördert worden und im Grunde sogar noch lockerer und freizügiger als diese. Und zu dieser Selbsteinschätzung passt eine neue flächendeckende Xenophilie. Traten die Landsleute früher Ausländern in der Regel distanziert, abwehrend oder sogar feindselig gegenüber, so können sie heute vor lauter Begeisterung für fremde Kulturen, fremdes Essen, fremde Religionen gar nicht mehr an sich halten. Die These des Kurzzeit-Bundespräsidenten Wulff, der Islam gehöre selbstverständlich zu Deutschland, ist eine These, die in dieser Klarheit noch vor 10 Jahren nicht möglich gewesen wäre. In diesem Zusammenhang fällt auch die Tatsache, dass die Bereitschaft, abseits von Parteien und etablierten Verbänden, sich politisch zu artikulieren, mittlerweile nicht mehr nur Angelegenheit eines linken Milieus mit bürgerlichem Anhang ist, sondern aus der bürgerlichen Mitte selbst kommt. Allenthalben wird zur Selbsthilfe gegriffen und direkte Demokratie praktiziert. Und die Landsleute, die früher als obrigkeitshörig und staatsfromm galten, lassen sich nun gerne vom in- und ausländischen Feuilleton Zivilcourage und demokratisches Selbstbewusstsein attestieren. Galt noch bis in die 90er Jahre der sogenannte soziale Frieden als das höchste Gut für den Standort Deutschland, so verweisen Ökonomen und Politologen heute gerne darauf, dass Deutschland mittlerweile über eine solide Protestkultur verfüge, die im internationalen Zusammenhang ein veritabler Standortvorteil sei. Halten sich die Landsleute also beim Feiern für die besseren Italiener, so beim Protestieren für die besseren Franzosen. Und deshalb ließen sich die deutschen Enragés für ihre zur Schau getragene staatsbürgerliche Empörtheit vom Spiegel gerne zu Wutbürgern nobilitieren. Eine Bezeichnung, die von der unvermeidlichen Gesellschaft für deutsche Sprache sogleich zum Wort des Jahres 2010 gekürt wurde, wo doch mit Blick auf den zutiefst lächerlichen Zirkus in Stuttgart 21 das Wort Kohlhäsle viel angemessener gewesen wäre. Diese Phänomene werden von den Landsleuten selber als Kulturalisierung des öffentlichen Lebens verhandelt, die es dem traditionellen Bildungsglauben an die veredelnde Kraft der Kultur entsprechend mit sich gebracht hätte, dass sie sich zum Besseren gewandelt hätten, offener, umgänglicher, beherzter, mutiger geworden seien. Fasst man also bündig zusammen, dann scheint also schon der bloße Augenschein, selbst die differenziertesten antideutschen Grundannahmen, zu widerlegen. Spezifisch deutsch, so könnte man sagen, ist heute gerade die Absenz, die Abwesenheit von Nationalchauvinismus im Sinne eines bornierten, selbstgerechten Beharrens auf dem eigenen und die darin implizierte Frontstellung einer kompakten Majorität gegen eine Minderheit. Schick ist gerade umgekehrt die moralisch aufgeladene, mit Schuldbewusstsein vorgetragene Selbstverleugnung alles eigenen, und die schier grenzenlose Offenheit für alle sogenannten fremden Kulturen. Darin eine Veränderung der Landsleute zum Positiven zu erblicken, wie es vor allem jene Teile der linksliberalen Intelligenz tun, in der eine gewisse antideutsche, gegen den obrigkeitshörigen Spießer gerichtete Haltung lange Zeit zum guten Ton zählte, wäre aber ebenso dumm und falsch wie die umgekehrte Unterstellung, dass etwa die neue Ausländerfreundlichkeit nur Tünche und Makulatur sei und in Wahrheit seien die Deutschen ihrem Wesen nach immer noch dieselben wie früher. Diese antideutsche Haltung, wie ich es nenne, war etwas, was die Linken nicht 89 erfunden haben, sondern das auf einem relativ soliden Fundament aufruhte. Schaut man sich zum Beispiel Schriften von sogenannten 68ern an, zum Beispiel Oskar Negt, Ohne Demokratie kein Sozialismus, dann wird als ein Movens der studentischen Protestbewegung festgehalten, die ausgebliebene, 1848 ausgebliebene bürgerliche Revolution jetzt im 20. Jahrhundert, in den 60er Jahren, sozialistisch angereichert nochmal nachzuholen. Die ganze Phraseologie, die mittlerweile zu einer gewissen antideutschen Folklore herabgesunken ist, nämlich eine gewisse, damals sagte man noch nicht völkische, aber obrigkeitsstaatliche Tradition, die ganze Staatsfrommheit, die mangelnde Lockerheit der Deutschen, alles das ist dort schon ausgebreitet. Also beide Annahmen, zu glauben, es habe sich alles normalisiert oder es sei alles beim Alten geblieben, von ihrem Wesen her sei alles gleich geblieben, beide Annahmen sind eine Fortschreibung des notwendig auf Identität und Selbstbestätigung erpichten Politisierens und der in der ihr adäquaten Politrhetorik traditionellen Zuschnitts, in der, wie man in der Nie wieder Deutschland-Kampagne auch gesehen hat, die Beschwörung drohender Gefahren und die Selbststilisierung der Protagonisten als prospektive Opfer aufs Hässlichste zusammenzustimmen pflegen und der eine durchgängige Erfahrungsresistenz objektiv eingeschrieben ist. Denn tritt das Beschworene nicht ein, dann macht man entweder kontrafaktisch mit der alten Unterstellung weiter oder aber man lässt sie fallen und gibt generelle Entwarnung. Mit eherner Notwendigkeit folgt deshalb jeder Faschisierungsdebatte entweder das Sektierertum oder die Normalisierungsdiskussion auf dem Fuße. Mit dem Begriff des Postfaschismus sollte nun bereits im Ansatz diese fatale Notwendigkeit sabotiert werden. Der Begriff des Postfaschismus, wie ich ihn in meinen ersten Texten aus den frühen 90er Jahren versuchte zu entwickeln, systematisch zu entwickeln, dieser Begriff war intendiert als Einspruch gegen eine antideutsche Agitation, die sich spätestens durch die Intifada von Rostock 1992 zu einer kritischen Reanimation des althergebrachten demokratieseligen Antifaschismus legitimiert sah und bereits zum Zeitpunkt ihrer Formulierung obsolet war, weil sie nämlich mit all jenen schiefen Bildern, hinkenden historischen Analogien und antiquierten Begriffen operierte, die allesamt unter dem Niveau ihres Gegenstandes lagen und deshalb letzten Endes dazu angetan, dem demokratischen Fundamentalkonsens des neuen Deutschlands zuzuarbeiten, anstatt ihn zu destruieren. Gegen die damals schon unternommenen Anstrengungen, entweder eine verborgene Wahrheit hinter den Erscheinungen hervorzukehren, also das deutsche Wesen, das sich hinter den Erscheinungen verbirgt, oder die Erscheinungen selber unmittelbar für die Wahrheit zu nehmen, wurde als an das Einmaleins materialistischer Kritik erinnert, demzufolge es darum gehen muss, Erscheinungen in eine Konstellation zu bringen, in der sie lesbar werden. Und gegen die antifaschistische Kaffeesatzleserei wurde also Ideologiekritik gesetzt, die sich von Prognostik dadurch unterscheidet, dass sie zwar versucht, ihrem Gegenstand auf der Spur zu bleiben, indem sie ihm durch exakte Fantasie geistig immer 2 bis 3 Schritte voraus ist, es sich aber verbietet, diese Antizipation selber wieder zu verdinglichen oder zu konkretisieren. Das Utopieverbot gilt eben auch für die negative Utopie, das heißt also für das saloppe Prognostizieren eines Faschismus, der angeblich vor der Tür steht. Den allenthalben ins Kraut schießenden Prophezeiungen von einer Faschisierung Deutschlands wurde scheinbar ganz kontrafaktisch und dadurch, wie sich heute herausstellt, umso realistischer entgegengehalten. zitiere aus meinem damaligen Text, eine neue Barbarei, so steht zu befürchten, wird sich nicht aus dem Geist des Nationalsozialismus unmittelbar speisen, sondern im Gewande von demokratischem Antifaschismus, von Lernen aus der Geschichte und Political Correctness daherkommen. Zitat Ende. Diese Faschisierungsthese war, wer sich dafür interessiert, eine lang gepflegte These des in der bundesdeutschen Linken sehr aktiven Kommunistischen Bundes in den 70er Jahren entwickelt und in den 1992er Jahren nach Rostock wieder ausgepackt. Aus dieser bereits damals eröffneten Perspektive setzt aber nun das neue Deutschland des Jahres 2013 seiner Lesbarkeit viel weniger Widerstände entgegen als das der 80er und frühen 90er Jahre, so dass man sich eher fragen müsste, warum selbst so viele Antideutsche so angestrengt an ihr vorbeiziehen. Betrachtet man nämlich die aufgetragene Abscheu vor der eigenen und die forcierte Begeisterung für fremde Kulturen einmal so nahe, wie es ihnen gebührt, dann wird man nämlich schnell darauf stoßen, dass etwa die Bescheidenheit und Zurückhaltung in nationalen Dingen etwas ist, das den deutschen Nationalismus seit jeher auszeichnete. Dieser trat nie selbstbewusst und unbefangen, sondern kleinlaut und verdruckst auf. Und dem nationalen Triumphalismus früherer Tage, der zuletzt um 1989 nochmal ein kleines Revival erlebte, war stets anzusehen und anzuhören, dass er sich selbst nicht glaubte und vor allem der Versuch war, die eigene Muckerhaftigkeit so laut wie möglich zu überschreien. Deshalb ist die heute anzutreffende nationale Selbstzurücknahme alles andere als ein Ausdruck von Kritikfähigkeit und Lernbereitschaft, sondern Ausdruck jenes für den deutschen Protestantismus so charakteristischen Selbsthasses, der den Deutschen, und das heißt den antibürgerlichen Bürger, dazu prädestiniert, der unerreichbaren Sinnenwelt letzten Endes nur noch auf eine Weise nahe sein zu können, nämlich im Augenblick ihrer Vernichtung. Dass die Landsleute sich also in nationaler Demut üben oder mit dem, was sie das Deutsche nennen, keine substanziellen inhaltlichen Vorstellungen verbinden, ist keine Neuheit, sondern etwas, was den deutschen Nationalismus bereits seit seinen Anfängen Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts kennzeichnet. Die Frage nach dem, was deutsch ist, also der Gegenstand antideutscher Kritik, war zu keiner Zeit eine, auf die eine eindeutige Antwort gegeben worden wäre, weil das nämlich gar nicht geht und auch gar nicht die Intention der Frage ist. Typisch deutsch ist vielmehr, wie Friedrich Nietzsche einmal treffsicher notiert hat, dass bei den Deutschen die Frage, was ist deutsch, niemals ausstirbt. Was Deutschland von anderen Nationen und die Deutschen von anderen Nationalstaatsbürgern unterscheidet, ist gerade nicht irgendeine positiv benennbare und zum Wesen oder zur Substanz erklärte Eigenschaft, also Friedensliebe, Abstammung aus den Wäldern, Mülltrennung oder sowas, sondern die Frage nach der Substanz selbst und der daraus folgende Wettstreit der Individuen, von denen jeder sich mit seiner Definition als der beste Deutsche bewähren will. Kritisch ist Nietzsches Bonmot, weil es den Selbstzuschreibungen der Deutschen gerade nicht auf den Leim geht und das typisch Deutsche gerade im Prozess einer manisch in sich verbohrten und virtuell unendlichen Selbstbeschäftigung erblickt. Das heißt, Deutsch ist dem Deutschen als einer vermeintlichen Substanz nachzujagen, wobei es keine Rolle spielt, ob die diesbezüglichen Beiträge nun affirmativ, etwa die Wiederbesinnung auf nationale Tugenden einfordern, oder kritisch das Leiden der Deutschen an ihrem Deutschsein durchnudeln. Entscheidend ist, dass jeder, der in noch so kritischer Absicht die Frage nach dem Deutschen brav beantwortet, anstatt die Frage selbst zu destruieren, zum integralen Bestandteil einer nationalen Sinnstiftung wird, einer Unternehmung, die dem als unauslotbar und unergründlich vorausgesetzten Charakter des Deutschen gemäß nie entschieden werden, nie an ein Ende kommen kann und somit auch den Enkeln und Urenkeln noch Beschäftigungs- und Profilierungsmöglichkeit verheißt. Soweit die antideutsche Linke oder die Antideutschen das nicht getan haben, die Frage zu destruieren, sondern versucht haben, sich mit Kultur- oder mentalitätsgeschichtlichen oder auch ökonomiekritischen, wie auch immer, gewendeten Spekulationen beteiligt haben an der Beantwortung der Frage, was ist Deutsch, wurden sie zum Bestandteil dieser nationalen Sinnstiftung. Und dass viele mittlerweile als Kultur- oder Sozialwissenschaftler reüssiert haben, ist von daher nur konsequent. Die Frage nach dem Deutschen impliziert also unmittelbar den demokratischen Appell an jeden Einzelnen, selbst eine Antwort zu finden auf die Frage. Sie setzt also mit anderen Worten eine Dynamik leerer, schlechter Unendlichkeit frei, einen Prozess, der seiner Bewegungsform nach bereits die Dynamik allseitiger Mobilmachung antizipiert, die der Nationalsozialismus erst viel später praktisch realisieren sollte. Also, das vermeintlich Allerneueste, der letzte Schrei des neuen Deutschlands, die Kulturalisierung der gesellschaftlichen Mitte, die flächendeckende Xenophilie, die ganzen Übungen in Protest und direkter Demokratie und Occupy und wie es alles sonst noch so heißt, dieses vermeintlich Allerneueste entpuppt sich also bei näherer Betrachtung zugleich als das Allerälteste. Und das, was einen Fortschritt der Landsleute zum Besseren bezeugen soll, lässt sich zugleich als Regression auf ihre eigenen Ursprünge begreifen. Ursprünge im 19. oder 18. Jahrhundert oder sogar im deutschen Protestantismus, im Luthertum. Unbezweifelbar haben die Landsleute sich weiterentwickelt. Und ebenso unbezweifelbar ist diese Entwicklung scheinhaft, weil sie keine qualitative Veränderung, sondern nur eine andere Darstellung des Immergleichen bewirkt hat. Wenn aber Fortschritt und Regression keine zeitlich voneinander unterschiedenen Phasen darstellen, sondern wenn der Fortschritt unmittelbar zugleich seine eigene Regression ist, dann heißt das so viel, wie dass eigentlich überhaupt keine Zeit vergangen ist und im strengen Sinne gar keine Entwicklung stattgefunden hat. Genau dieses eigentümlich trübe, abstrakte, ungreifbare der deutschen Gegenwart, die Zeitlosigkeit, die sie ausstrahlt und damit verbunden das Lähmende, das von ihr ausgeht, ist aber nun ebenfalls etwas, was die postnazistischen deutschen Verhältnisse seit jeher auszeichnet und was auch ihre Gegner regelmäßig in die Irre führte. Auch dieses Ungreifbare ist somit keine Neuigkeit, sondern führt zurück auf die basalen Konstituenzien des postfaschistischen Gemeinwesens und weist die Gegenwart als dessen konsequente Fortsetzung und zugleich als dessen Zerfallsprodukt aus. Es zerfällt, indem es konsequent seiner immanenten Logik folgt, und es setzt sich andererseits im und durch den Zerfall fort, dessen Ende nicht absehbar ist. Ein Rückblick auf die postfaschistischen Verhältnisse der Bundesrepublik. Nachdem der Nationalsozialismus die politökonomischen Vermittlungen der bürgerlichen Gesellschaft kassiert und an ihre Stelle die Staatsunmittelbarkeit der Subjekte gesetzt hatte, restituiert die Bundesrepublik mit der Wiedereinrichtung einer reproduktiven kapitalistischen Ökonomie mit Mehrparteiensystem und demokratischem Verfassungsstaat den Zustand vor dem Nationalsozialismus. Eine bürgerliche Gesellschaft als Totalität von wahren und rechtsförmigen formellen Vermittlungen, die aber scheinhaft bleiben, weil sie materialiter darauf gerichtet sind, durch ein vom Faschismus inspiriertes System der ökonomischen und politischen Krisenprävention einen neuerlichen Faschismus entbehrlich zu machen. Indem die Bestimmungen des völkischen Notstands in die politökonomischen Formbestimmungen eingebaut, legalistisch fixiert und dadurch vorverlagert werden, wird, wie ich in meinem damaligen Text schrieb über Postfaschismus, der entfesselte faschistische Ausnahmezustand in die demokratische Normalität integriert, um den Faschismus als offenen Bruch mit rechtsstaatlichen Verkehrsformen überflüssig zu machen. Zitat Ende. Abwehr des offenen Faschismus durch dessen demokratische Entnazifizierung und Eingemeindung. Dies ist auf eine kurze Formel gebracht, die Geschäftsgrundlage der Bundesrepublik, durch die sie sich als ein postnazistisches Gemeinwesen ausweist. Das war eigentlich der Versuch, den ich der Versuch einer Bestimmung, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich und was ist deutsch an ihr, was verbindet sie mit dem Nationalsozialismus, die ich damals in die Debatte brachte. Weiter in dieser Gedanke, in diesem Gedanken. Zwar wird eine sich selbst reproduzierende kapitalistische Ökonomie reinstalliert, aber eine, die zugleich die Resultate ihrer negativen Aufhebung in der und durch die völkische Arbeitsfront reproduziert. Das Kapitalverhältnis wird als ein großes Volksfürsorgeunternehmen gesetzt, für deren reibungs-, das heißt krisenloses Funktionieren die Sozialpartner in Verbindung mit dem Staat Sorge zu tragen haben. Zwar tritt an die Stelle des narzisstischen, bürokratischen Naturzustands, wie Franz Neumann sich einmal ausdrückte, nun im Rahmen eines gewaltenteilig organisierten Verfassungsstaats wieder eine bürgerliche Öffentlichkeit mit Parlament und Parteien, die aber in Struktur, Programmatik und Auftreten den populistischen Bewegungscharakter der ehemaligen Volkseinheitspartei in sich aufnehmen und reproduzieren. Zwar wird statt der unmittelbar kollektiven Mobilmachung die formelle Privatheit und Freiheit des Individuums und damit das abstrakt allgemeine formelle Recht als Komplement der ökonomischen Vermittlungen restituiert, aber unter den generalklauselhaften Vorbehalt seiner Zuträglichkeit fürs Volksganze gestellt. Dergestalt, dass die individuelle Freiheit selber als Staatszielbestimmung gefasst ist, die im Zweifelsfall vom Staat gegen ihren illegitimen Gebrauch durch bestimmte Individuen durchgesetzt werden kann. Die formelle Privatheit fungiert also materiell als Privatisierung der Volksgemeinschaft, die die Male ihrer Entstehung abgestreift hat. Ich erwähnte vorhin das Grundgesetz mit dem gerne strapazierten Artikel 116 von Seiten der Antideutschen. Das, was ich hier referiere, scheint mir weitaus typischer zu sein, nach wie vor für die Verfasstheit der Bundesrepublik als eines postnarzisstischen Gemeinwesens. Etwas, was zum Beispiel im Artikel 18 des Grundgesetzes kodifiziert ist, nämlich diese Figur des illegitimen Gebrauchs von legalen Freiheitsrechten, wo also Freiheit und Menschenwürde selber als ein Staatsprogramm gefasst wird, das gegen die Individuen durchgesetzt werden kann. Also die materielle Materialisierung des formellen Rechtsstaats. Die Objektivierung des nazifaschistischen Kurzschlusses von Staat und Subjekt im Modus permanenter Mobilmachung in den postfaschistischen Vermittlungen zielt dabei auf ein, wie Johannes Anjoli sich mal ausdrückte, System des totalen Konsenses, dessen Inhalt die möglichst zwanglose Internalisierung und Demokratisierung des Opfers ist. Ein jedes Individuum soll seine Aufopferung fürs Kollektiv in all seinen Handlungen und selbst in seinen Vorstellungen spontan, unmittelbar und freiwillig bezeugen. Und so werden die Bedingungen dafür geschaffen, dass die im Nationalsozialismus begonnene Faschisierung des bürgerlichen Subjekts, ich glaube, das ist die einzige vernünftige Formulierung, die ich von Wolfgang Fritz Haug kenne, die Faschisierung des bürgerlichen Subjekts sich auch und gerade im postfaschistischen Verfassungsstaat fortsetzen kann. Weshalb Georg Seslern einmal mit Recht feststellte in seinem Buch Natural Born Nazis, im Jahr 1965 gab es vermutlich mehr deutsche Faschisten als im Jahr 1935. Die in den gesellschaftlichen Vermittlungen objektivierte, präventive Entschärfung und vorauseilende Absorption möglicher Konflikte und Krisen im volksgenossenschaftlichen Konsens der Demokraten ist aber wiederum die Bedingung jener vorhin bereits erwähnten Zeitlosigkeit und Ungreifbarkeit der herrschenden Verhältnisse. Wo nämlich alle sich so verhalten, als sei die Gesellschaft ein Organismus, in welchem das harmonische Zusammenspiel der Glieder nicht erzwungen werden muss, weil es nämlich von Natur gegeben ist und nur durch Krankheit und Schädlinge gestört werden kann, war ein Zitat von Wolfgang Port, spielen sich gesellschaftliche Auseinandersetzungen wie in einer Grauzone ab. Weder sind die beherrschenden Themen klar konturiert, noch existieren wirklich einander befehdende Lager oder Fraktionen und dementsprechend gibt es auch keine zielgerichteten Entwicklungen, aber auch keine erkennbaren Zäsuren oder Brüche, sondern nur entweder, wie in der Gegenwart zu beobachtenden, schleichende und schwer dingfest zu machende Mutationen oder ein unvermitteltes und für den weiteren Gang der Dinge folgenloses Umschlagen in den Ausnahmezustand. Dafür wiederum können sowohl der sogenannte deutsche Herbst von 1977 als auch das Pogrom von Rostock 1992 stehen, die eben anders als damals viele Linksradikale und Antideutsche meinten, kein Auftakt für einen oder eine Etappe in einem Prozess der Faschisierung waren, sondern ein Umkippen, ein plötzliches Umkippen in eine Art von temporären Faschismus und damit eine Demonstration dafür, wie die postnazistische Demokratie ohne politisch-rechtlichen Legitimationsbruch in den Ausnahmezustand übergehen und hernach wieder in den Normalzustand zurückkippen kann. Wenn also die institutionelle und ideologische Kontinuität, in der die Bundesrepublik zum Nationalsozialismus steht, sich gerade aus ihrem Gegenteil, der Schaffung von Diskontinuität, ergibt, wenn also mit anderen Worten ihre Nähe zum Naziregime sich gerade der antifaschistisch bzw. antitotalitär motivierten, sowohl sachlichen wie zeitlichen Entfernung zu ihr verdankt, dann heißt dies mit Blick auf die Gegenwart nichts anderes als, je weiter sich die deutsche Gesellschaft vom Tatort ihres Gründungsverbrechens entfernt, desto näher rückt sie ihm. Nicht obwohl, sondern gerade weil im Alltag der deutschen Gesellschaft immer weniger auf Auschwitz hindeutet, zeichnen sich die Konturen dessen, was Auschwitz ermöglichte, geradezu überdeutlich ab. Je weniger der hiesige Sozialcharakter noch dem Bild des klassischen, autoritären, auftrumpfenden Chauvinisten entspricht, jawohlbrüllend, Pickelhaube, Sauerkraut und wurstfressend und so weiter, diese ganzen üblichen Bilder vom hässlichen Deutschen, desto klarer wird, dass dieses Bild ihm noch nie so wirklich entsprach und umso mehr kommt das faschisierte Subjekt, das Produkt der negativen Aufhebung des Kapitals, wieder zu sich selbst. Je antirassistischer und weltoffener sich die Deutschen aufführen, desto mehr ähneln sie wieder einer gegen ihre Todfeinde verschworenen Horde, die nicht mehr auf Exklusivität pocht, sondern die Anforderungen zum Mitmachen wieder flexibilisiert hat und sich ihr Jagdrevier mit anderen teilt, sofern sie sich bewähren. Und weil gerade die Entfernung vom Narzissmus die Nähe zu ihm verbürgt, waren und sind es diejenigen, die in Person und Sache am wenigsten mit Nazifaschistischem in Verbindung zu bringen sind, die Linksradikalen, die Linksliberalen, die Linken, die Antifaschistischen, die Antifaschisten, die entschiedensten Schrittmacher dafür, dass der anfangs noch gar nicht wirklich übergreifende postnazistische Fundamentalkonsens tatsächlich totalisiert und auf die Höhe der Zeit gebracht werden konnte. Die Nazis und die Rechten hingegen waren für diesen Vorgang nur von untergeordnetem Belang. Sie standen immer schon für eine in ihrer konkreten Ausprägung gestrige Gesellschaftsformation und deshalb ging von ihnen auch nie eine ernsthafte Gefahr eines neuen Faschismus aus. Diese Totalisierung der Gemeinschaft der Demokraten, die hauptsächlich die Linke mit herbeigeführt hat, ist allerdings identisch, und das zeigt sich heute, mit ihrem Zerfall. Dieser wiederum ist im Selbstwiderspruch der postnazistischen Vergesellschaftung angelegt, in der der bereits erwähnte narzisstische Kurzschluss von Staat und Subjekt im Modus permanenter Mobilmachung in den politökonomischen Formen im Doppelsinne aufgehoben ist. Seiner Substanz nach anerkannt und aufbewahrt, wie vorerst suspendiert und seiner Verlaufsform nach gezügelt. Also, statt den Blockwarten gab's Aktenzeichen XY. Da durfte sich jeder dann auch telefonisch dran beteiligen, aber richtige Jagdszenen gab's in der alten Bundesrepublik nicht oder nur in Ausnahmefällen. Taxiert selbst zu Zeiten der Prosperität jeder insgeheim seinen Erwerb als verkappte Arbeitslosenunterstützung, so mobilisiert die Krise der postnazistischen Vergesellschaftung erst recht die Sehnsucht nach der alten Staatsunmittelbarkeit. Johannes Anjuli schrieb dazu schon in der Transformation der Demokratie 1966, der präfaschistisch-liberale Ruf nach dem starken Staat wiederholt sich postfaschistisch-neoliberal. Zitat Ende. Und damit gerät das ganze System des autoritären Etatismus und geraten letzten Endes die politökonomischen Vermittlungen als solche wieder ins Visier des Volkszorns Und es war wiederum die Linke, die noch zu Zeiten, wo keine Krise in Sicht war, dem sinisteren Drang nach Liquidation der Vermittlungen die Zunge gelöst und ihm neue, fantasievolle und kreative, wie es so schön heißt, Äußerungsformen zur Verfügung gestellt hat. Sie war das Laboratorium, in dem die allgemeine Mobilmachung eingeübt und jener darauf zugeschnittene neue und zugleich sehr alte Sozialcharakter herangebildet wurde, in dem sich mittlerweile eine Mehrheit spontan wiedererkennt. Derjenige Sozialcharakter, der nach dem Motto »Ich leide, also bin ich« sich einerseits unter Berufung auf die höchst unverwechselbare Diskriminierung, die ihm angeblich widerfährt, zur kleinsten existierenden Minderheit erklärt, sich gleichsam nach dem Muster verfolgter und in ihrer Kultur bedrohter Völker begreift und andererseits als Gegensouverän en miniature seine private, wahnhafte Feinderklärung allen anderen oktroyieren möchte und zu diesem Zweck entweder vorhandene gesellschaftliche Organisationen zu Rackets umfunktioniert, neue Rackets gründet oder andere Rackets mit ins Boot holt. Der einstige demokratische Fundamentalkonsens wird dadurch einerseits ins einzelne Subjekt zurückverlagert und andererseits vermittlungslos verallgemeinert. Aus der formell kollektiven Feinderklärung der Mitte gegen die Extreme, das war der Normalfall in der Bundesrepublik bis weit in die 80er Jahre, Terroristen hat's, einige werden sich noch daran erinnern, aus dieser kollektiven Feinderklärung der gesellschaftlichen Mitte gegen die Extreme wird also die pluralisierte Feinderklärung aller gegen alle, die getrennt, vereint sich zusammenrotten. Und auf diese Weise zerfällt die Gemeinschaft der wehrhaften Demokraten und reorganisiert sich zugleich im Zerfallen. Ein Zitat von Wolfgang Port in einem anderen Zusammenhang macht das sehr schön deutlich. Wie durch höhere Gewalt sondern sich die Langen von den Kurzen, die Weiblichen von den Männlichen, die Alten von den Jungen, die Dicken von den Dünnen ab. Und das Resultat ist eine Segregation und Ghettoisierung, durch welche die Metropolen einem riesigen Freiluftgefängnis mit seinen Unterabteilungen für Männer und Frauen, Jugendliche, Kranke, Alte, Port schreibt etc., man könnte noch Schwule und Lesben und Migranten und was weiß ich noch alles ergänzen, Protestanten, Katholiken, Ossis, Wessis, immer ähnlicher werden. Neu ist, dass dieses Freiluftgefängnis als eine kulturelle Einrichtung und seine Insassen als Kulturbotschafter begriffen werden. Und es ist diese nahezu flächendeckende Selbstkulturalisierung der gesellschaftlichen Mehrheit und der einzelnen Individuen in ihr, die in der Postmoderne ihr bewusstloses Selbstbewusstsein und ihre Legitimation erfährt und im antirassistischen PC-Sprech sich ihren Ehrenkodex schafft, ihre Omerta, die sie an ihresgleichen und die verbliebenen Kritiker draußen richtet. Islamophobie ist ihr derzeit aktuellstes Schlagwort. Dieser Vorgang, diese Selbstkulturalisierung der gesellschaftlichen Mitte und ihr Zerfall ist also die Bedingung der neuen Haltung Ausländern und Migranten gegenüber, an denen die Deutschen projektiv ihre ersehnte Regression auf den Stamm illustrieren. Was ihnen umso leichter gelingt, als manche ihrer Repräsentanten und Lobbys sich anschicken, genau dem Bilde zu gleichen, das die Deutschen sich seit jeher von ihnen machten und wofür sie von ihnen jetzt auch kollektiv und offiziell ins Herz geschlossen werden. Der mittlerweile zur Dauereinrichtung erklärte Karneval der Kulturen ist nichts anderes als ein Zerfallsprodukt der postfaschistischen Demokratie. Mehr noch, er ist diese Gemeinschaft in einer zugleich flexibilisierten und pluralisierten und kollektivierten Gestalt. In dieser Völkerfamilie, die die Deutschen gerne auf der ganzen Welt hätten, wären da nicht Israel und die USA als Störenfriede und die sie aus Mangel an Realisierungschancen deshalb erstmal bei sich zu Hause einrichten, geht es dabei zu wie in jeder guten Familie. Die einzelnen Mitglieder sind einander Spinnefeind und die Widersprüche und Konflikte, die daraus resultieren, gehören auch voll und ganz dieser Vergesellschaftung an, sind von ihr konstituiert. Und dazu gehört ein fein dosiertes Spiel mit Fremdheit und Nähe, das von allen Beteiligten auch weiterhin gepflegt wird, weil damit ein moralischer Surplus bei der Gefolgschaft eingefahren werden kann. Was also vor sich geht, ist ein Diffundieren, eine Diversifikation der Souveränität, und zwar im selben Maße, in dem die durch das Zusammenwirken von Staat und Sozialpartnern scheinbar prästabilisierte Einheit von Massenproduktion und Massenkonsum und damit das in scheinbar immerwährender Prosperität prozessierende Volkskapital in die Krise gerät. Der Zerfall dieses nach deutschen Maßstäben eben nicht fordistischen, sondern Kraft durch Freudewagenistischen Vergesellschaftungsmodells bedeutet, dass das Staatsideal, für alle an jedem Ort gleiche Lebensverhältnisse zu garantieren, verabschiedet wird und die nivellierte Mittelstandsgesellschaft, deren Keimzelle Otto Normalvergaser mit Familienanhang war, sich erneut aufspaltet. Sozial in Reiche, prekär und privilegiert Beschäftigte, Hartz-IV-Empfänger und Arme, räumlich in prosperierende Regionen und Armutszonen, die wiederum quer durch Ost und West verlaufen. Also selbst Ost und West ist keine einheitliche Zuordnung mehr. Eine Gesellschaft, eine Stadt zum Beispiel wie Jena, wo ich morgen hinfahre, schickt sich gerade an, so eine Art Freiburg des Ostens zu werden, mit allem, was dazugehört, mit Fairtrade-Stadt Jena, wird auf der offiziellen Seite Jenapolis geworden. Und die für schrottreif erklärten Regionen, also zum Beispiel die Region Wismar-Land, kriegt auch den ideologischen und den die Schrott-Rackets dann ab. Also hier dürfen dann Nazis ein Dorf von 35 Einwohnern und 10 Häusern unter ihre Krale nehmen. Das charakterisiert auch so ungefähr die Gefahr, die von diesen Nazis ausgeht. Also die Nazis verhalten sich zum erneuerten Volksgemeinschaftskonsens so ungefähr wie die örtliche Blaskapelle zu DJ Ötzi oder verhält sich wie Martin Heidegger zu Judith Butler. Also diese Spaltung, sowohl die soziale Spaltung als auch die regionale Spaltung verläuft quer durch Ost und West, und sowohl die Wohlstandsinseln als auch die Armutszonen ideologisieren sich bereitwillig als kulturelle Gemeinschaften und werden von lokalen oder regionalen Rackets nach ebensolchen Gesichtspunkten verwaltet und vermarktet. Und dieses Diffundieren der Souveränität wiederum ist ein Ausdruck dafür, dass der bundesdeutsche Staat nicht mehr unmittelbar als kollektiver Sozialfürsorger auftritt, sondern diese Aufgaben großzügig an gesellschaftliche Vorfeldorganisationen delegiert, in denen das Subjekt zu eigenverantwortlicher moralischer Selbst- und Fremdkontrolle abgerichtet wird. Unter diesen Rackets stechen nun wieder ganz besonders diesen gesellschaftlichen Vorfeldorganisationen, stechen nun wieder ganz besonders die Rackets des Kulturbetriebs hervor, die im vergangenen Jahr gezeigt haben, was sie so drauf haben und welche Rolle sie in diesem neuen, bunten, offenen, ausländerfreundlichen, protestfreundlichen neuen Deutschland spielen. Vielleicht eine kleine Passage aus dem entsprechenden Kapitel meines Textes. Und dann ein paar Zitate aus ein paar kulturellen Veranstaltungen des letzten Jahres, bevor ich dann zum Schlussabschnitt komme und nochmal auf den Begriff des Postfaschismus zurück. Die Kulturalisierung der gesellschaftlichen Mitte, die Transformation der demokratisierten Volksgemeinschaft in den Karneval der Kulturen, bedeutet also, dass jene freiwillige Entindividuierung, die der postnazistische Staat organisiert und die seinen harten Kern ausmacht, zu sich selbst kommt, beziehungsweise, was nur ein anderer Ausdruck für denselben Vorgang ist, dass der Begriff der Kulturindustrie heutzutage erst praktisch wahr wird. Heute, wo eine jegliche mit Regelmäßigkeit stattfindende Lebensäußerung unmittelbar zur Kultur erklärt wird, und daher ein jedes Individuum in seiner alltäglichen und zufälligen Existenz als Exemplar eines Allgemeinen sich begreift und von anderen auch so begriffen wird. Die Herausbildung der Kulturindustrie, nochmal kurz rekapituliert, Ausdruck der erweiterten Subsumption der abhängigen Klassen und das Kapital, deren Äquivalent ist die politische ihre politische Einbeziehung durch das allgemeine Wahlrecht, Integration der Massenorganisationen ins System der Macht, also die Herausbildung der Kulturindustrie und des Volksstaates fällt historisch nicht nur zusammen, sondern sind gleichgerichtet. Die Funktion der Kulturindustrie in der Hinsicht, dass die generöse Volksbeglückung, die beide propagieren, die Menschenfreundlichkeit, die sich beide Agenturen auf ihre Fahnen geschrieben haben, dazu helfen. Die symbolische Erhöhung der Individuen ist also der respektable Vorwand, um sie desto gründlicher zu vollstrecken, ihrer eigenen Unterwerfung zu befördern. Die Kulturindustrie beseitigt die produktive Spannung zwischen Kunstobjekt und Rezipient, einerseits durch die demokratische Zurichtung fürs unmittelbare Bedürfnis, andererseits durch die Produktion von Kulturwaren nach gleichermaßen standardisierten wie auf spezifische Wirkungen berechneten Schemata. Auf der anderen Seite organisiert die Kulturindustrie jene Existenzialisierung des Daseins, indem sie alltägliche Dinge, Phänomene, Vorgänge und Verrichtungen mit Bedeutung und mit Sinn befrachtet, alle Lebensbereiche mit den Insignien von Kultur und Kunst aufwertet. Sie ist also mit anderen Worten ein entscheidendes Medium für das, was ich die Substantialisierung des Tauschwerts und des darauf bezogenen Bedürfnisses nennen möchte. Diese Substantialisierung des Tauschwerts, die im Nationalsozialismus ebenfalls einen grauenvollen Triumph feierte, und darin ist der Nationalsozialismus auch die negative Aufhebung des Kapitals, also den Bankrott der Ökonomie auch als Zerstörung der Ware bewusst vollstreckt, nämlich in frei flutenden Gemeinschaftserlebnissen, die im Krieg ihren Fluchtpunkt finden, das heißt also im objektlosen, ebenso asketischen wie enthemmten Selbstgenuss der Masse, die in blindwütiger Vernichtung der auserkorenen Antisubjekte um sich schlägt, um die an sich längst vollzogene Selbstzerstörung hintanzuhalten. Also der Zweite Weltkrieg war unter diesem Gesichtspunkt ein kulturindustrielles Massenevent. Das Ganze wird ebenfalls in Deutschland der 50er Jahre im postnazistischen Gemeinwesen wieder zurückgenommen. Es wird wie auf dem Gebiete der Ökonomie oder der Politik wieder ein bürgerlicher Kulturbetrieb installiert, der natürlich vor Verlogenheit nur so strotzt. Also in einer rein willkürlich gesetzten Autonomie einer wieder auferstandenen Kultur wird, gerade da die Kunst als ein Lückenbüßer fungieren soll, ihre Funktionalisierung, die sie im Nationalsozialismus erfahren hat, erst recht durchgesetzt. Aber wie immer auch, dieser restaurierte Kulturbetrieb eine Selbstreflexion abwehren sollte, so lieferte er doch der theoretischen und der ästhetischen Kritik einen gewissen Angriffspunkt und sie hielten das Schlimmere wenigstens noch eine Zeit lang auf, jenes Schlimmere, für das dann einerseits die 68er Linken mit ihrem antiautoritären Protest gegen die verstaubte, elitäre Hochkultur und andererseits jene Kunstrichtungen und jene Segmente des Kulturbetriebs damals schon einstanden, die wahlweise die Abschaffung der Kunst als einer selbstständigen Sphäre, gar ihre Rückführung ins Leben, in jedem Fall aber die Beseitigung der ästhetischen Form als einer Vermittlung von Detail und Ganzen propagieren. Die Resultate sind aller Orten zu besichtigen, zu lesen und zu hören. In der Musik wird der Begriff des Kunstwerks selber schon in Frage gestellt. Die Opusmusik ist mittlerweile ein beliebtes Stichwort geworden. In der musikalischen Zusammenhang sind Installationen besonders beliebt. Und wie sich dieses kulturindustrielle Racket zunehmend selbstbewusst begreift, möchte ich nochmal mit ein paar Zitaten aus zwei Veranstaltungen des letzten Jahres, nämlich von der Kasseler Documenta und vom steirischen Herbst belegen. Die Zitate, die ich vortrage, sind wirklich Zitate. Ich habe nichts erfunden. Zitiere zum Beispiel aus einem Interview mit Carolin Christoph Bakagiev, der Kuratorin der Documenta vom letzten Jahr. Ein Interview, das sie der Süddeutschen Zeitung gab und das überschrieben ist über die politische Intention der Erdbeere. Süddeutsche Zeitung: Bisher dachten wir, Kunst sei für Menschen da und mache seit der Höhlenmalerei den Menschen zum Menschen. Jetzt werden sie Kunst für Tiere zeigen und loben auch Werke nichtmenschlicher Produzenten. Warum? Frau Christoph Bakagiev: Tiere machen auch Dinge. Ein Bienenstock oder ein Spinnennetz sind funktionale künstliche Elemente der irdischen Kultur, die eine Form gefunden haben. Höhlenmalerei als Kunst zu bezeichnen, geht von unserem Kunstverständnis seit der Aufklärung auf. Das sind Ideen, die erst mit dem Bürgertum aufkommen. Geht noch ein bisschen weiter, SZ. Aber auch nach dem älteren Kunstbegriffen ist doch Kunst immer für Menschen da, nicht für Tiere. Gibt es keinen Unterschied zwischen menschlicher Kunst und tierischen Erzeugnissen? Nein, absolut nein. Das ist eine menschenzentrierte Sicht. Natürlich gibt es zwischen allem fundamentale Unterschiede. Zwischen meinem Glas Wasser und meinem Blackberry. Zwischen Ihnen und mir, aber es gibt auch wiederum keinen fundamentalen Unterschied. Einen Bienenstock zu bauen hat auch einen höheren Sinn. Man könnte also auch einen Bienenstock auf der Documenta aufstellen, ohne Zutun eines Künstlers? Der Philosoph Martin Heidegger hat gesagt, wir wissen, dass wir sterben müssen, die anderen Tiere nicht. Aber woher weiß er das? Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert großer Entdeckungen. Wir entdecken zum Beispiel etwa gerade die Sprache der Krähen. Es ist eine verrückte Idee, noch so wie Sie es tun, über die Kunst zu denken. Und wie wollen Sie nun die Tiere und die Pflanzen verstehen? Meiner Meinung nach dürfen sich in einer wahren Demokratie alle äußern. Die Frage ist nicht, ob wir Hunden oder Erdbeeren die Erlaubnis zum Wählen geben, sondern die Frage ist, wie eine Erdbeere ihre politische Intention vorbringen kann. Ich will Tiere nicht schützen, sondern emanzipieren. Früher hieß es, wir haben allgemeines Wahlrecht, aber die Frauen wählten nicht. Warum sah keiner den Widerspruch? Wenn man das Subjekt des Bürgers nur als männlich konstituierte, gab es ja tatsächlich allgemeines Wahlrecht. Warum sollen Hunde wie Frauen wählen dürfen? Warum nicht? Gehört die Welt denn weniger den Hunden als den Frauen? SZ: Sehen Sie keinen fundamentalen Unterschied zwischen Frau und Hund? Christoph Bakagiev: Absolut nein. Es gibt keinen grundlegenden Unterschied zwischen Frauen und Hunden oder zwischen Männern und Hunden. Die künstlerische Produktion der Tomatenpflanze ist die Tomate und so weiter. Das war quasi die vorlaufende Nutzanwendung jenes Ereignisses, das dann im Oktober stattfand, nämlich die Verleihung des Adorno-Preises an Judith Butler. Man soll über diese engagierte Psychotikerin, die offenbar zwischen sich und der Außenwelt nicht unterscheiden kann, sich sicherlich lustig machen. Es wäre völlig verfehlt, sich darüber aufzuregen, weil sie hat die Intention des Poststrukturalismus, der zwischen sich und der Außenwelt keinen Unterschied mehr macht, sondern der predigt, dass alles in einer Ursprungsmacht aufgeht, die keine fundamentalen Unterscheidungen kennt, die Heidegger das Sein nannte und die Judith Butler einfach den machtgestützten Diskurs nennt. Frau Christoph Bakagiev, finde ich, gebührt absolut das Verdienst, dass sie diese unkritische und im Grunde irre Intention des Poststrukturalismus wirklich auf den Begriff gebracht hat mit ihrer Veranstaltung. Ich möchte im Sinne der politischen Intention der Erdbeere und des Wahlrechts für Frauen und Hunde noch einen anderes Zitat bringen, eine kleine Rezension des steirischen Herbstes, eines ehemals hoch angesehenen Kunstfestivals. Und ich bringe diese Zitate auch deswegen, um zu illustrieren, wie das vonstatten geht, was ich vorhin allgemein ausführte, wie panische Subjekte überkommene Institutionen zu Rackets umfunktionieren, die wiederum eine bedeutende Rolle als Vorfeldorganisationen eines deregulierten postnazistischen Staates spielen. Mit dem steirischen Herbst in diesem Jahr ist es genauso vor sich gegangen. Der steirische Herbst hatte sich zum Motto gewählt, ein in mieses Englisch übersetzten Satz von Bertolt Brecht. Die Wahrheit ist konkret, wurde übersetzt mit Truth is concrete. Ernsthaft, wirklich ernsthaft. Der ganze steirische Herbst, der bislang immer eine Anlaufstelle hatte in der Stadt, also findet in Graz statt, dort wo ich wohne. Irgendwo im Kunsthaus gab es immer das Büro des steirischen Herbstes. Diesmal fand das in einem Camp statt. Dieses Camp wurde extra für den steirischen Herbst gebaut. Das dazu notwendige Interieur wie Schlafkojen, Mensa, Bar, Gemeinschaftsduschen lieferte die Architektengruppe Raumlabor Berlin. Sie fabrizierte aus Rest- und Sperrmüllmöbeln diese Protesteinrichtung für alle Fälle. Vor dem Thalia-Areal stellte man einen Glasturm aus alten Fenstern und Türrahmen auf, ein fragiles Blockhaus. Neues aus der Wortspielhölle. Ein fragiles Blockhaus, in dem unten Dauerberichterstattung stattfand und oben der, ich zitiere, Garten des biologischen Ungehorsams wucherte. Man konnte der amerikanischen Aktionskünstlerin Catherine Ball beim Hegen und Pflegen ihrer grünen Guerilla-Oase zusehen. Experimentiert wurde dort mit mutierten Fruchtfliegen, pestizidresistenten Pflanzen und der Pilzart Schopftintling, dessen Wachstumskraft Asphalt brechen kann. Maximal zu fünft konnte man dort, denn für mehr war das Glashaus von der Baubehörde nicht zugelassen worden, über ethische und ökologische Konsequenzen biologischen Ungehorsams mit der Künstlerin diskutieren. Das ist der Kulturbetrieb des Jahres 2012. Es wird auf einem Dach ein Garten angelegt und das ist dann der Garten des biologischen Ungehorsams. Das ist heute Kunst. Also von daher spielen in der Zerstörung von genuiner ästhetischer Erfahrung kulturindustriellen Rackets eine Schrittmacherrolle, je infantileren Aktionen sie gegen den herrschenden Konsens, gegen die herrschende Gesellschaft agitieren, desto ununterscheidbarer machen sie sich von ihr, und das ist auch erklärtes Programm. Ich habe jetzt noch nicht alles zitiert, ich habe einiges Material mit. Wenn es euch interessiert, kann ich in der Diskussion gerne auch noch drauf zurückkommen. Damit zum letzten Punkt. Wir haben also einen Zerfall des postfaschistischen Konsenses. Das Ganze zerfällt und reorganisiert sich im Zerfallen. Der Kulturbetrieb leistet sehr konstruktiv seinen Beitrag dazu, und zwar gerade dadurch, dass er nicht konstruktiv ist und glaubt, sich durch politisch engagierte Kunst auf die Seite von No Global schlagen zu können oder zu müssen. Wenn man das zusammennimmt, bleibt die Frage, die auch die antideutsche Kritik der ersten Stunde motivierte, ob das neue Deutschland mit diesen Tendenzen auch seiner Zeit voraus ist, ob also die selbstdestruktiven Tendenzen der nachbürgerlichen Gesellschaft erneut in Deutschland konzentrieren und dieses Land wieder zum Vorreiter der Barbarei prädestinieren, das halte ich allerdings für fraglich, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen hat sich das, was einmal die exklusiv deutsche Ideologie war, nämlich die Auffassung von Deutschland als Kulturnation, der es im Gegensatz zu anderen kapitalistischen Ländern überhaupt nicht um äußerliche Dinge wie materiellen Reichtum oder Herrschaft, sondern um die höheren Werte von Kultur und Gesittung gehe, europaweit verallgemeinert. In der heute vorherrschenden Europa-Ideologie feiert die deutsche Ideologie, die sich schon immer zu fein war, vom politischen Kalkül auch nur zu reden, ihre Wiederauferstehung in einer von Politikern, Presse und Volksmeinung jeweils unterschiedlicher Fraktion gleichermaßen geteilten Ideologie des Supranationalen, nämlich der als Lehre aus der Geschichte legitimierten Auffassung, der souveräne, nach außen und innen Grenzen setzende und seine Interessen im äußersten Fall mit Gewalt verfolgende Nationalstaat sei als Institution längst obsolet und müsse durch eine auf dem Völkerrecht basierende internationale Friedensordnung auch ausdrücklich abgelöst werden. Und es ist im Moment gerade nicht Deutschland, sondern es sind andere europäische Länder, die keinerlei Hemmungen zeigen, die in dieser Ideologie vorgezeichneten Konsequenzen auch praktisch zu vollstrecken. Es war nicht in Deutschland, sondern im angeblich so toleranten und freizügigen Schweden, genauer gesagt in Malmö, wo 30 jüdische Familien wegzogen, weil ihnen arabische Jugendliche das Leben zur Hölle machten, während der sozialdemokratische Bürgermeister Ilmar Reepalu, ich habe es nochmal nachgeschaut, dazu erst betreten schwieg, dann der jüdischen Gemeinde riet, zur Deeskalation beizutragen, indem sie sich von der israelischen Politik in Gaza distanziert, um schließlich ein Dialogforum einzurichten. Und überhaupt sind skandinavische Regierungen immer ganz vorne dran, wenn es geht, antisemitische Rackets hoffähig zu machen. In Spanien, nicht in Deutschland, fand anlässlich des Gaza-Feldzugs 2009 die wohl widerwärtigste anti-israelische Demonstration statt, zu der die sozialistische Regierungspartei damals noch, die beiden größten Gewerkschaften sowie die Vereinigte Linke aufriefen und auf der die Teilnehmer sich offen mit Hamas und Hisbollah verbrüderten. Unter britischen Intellektuellen gilt das als besonders schick, zum Boykott nicht nur des akademischen Austauschs mit Israel aufzurufen. Eine Reihe von Musikern, darunter 4 Mitglieder des London Symphony Orchestra, lancierten Ende August 2011 eine Petition gegen den Auftritt des Israel Philharmonic Orchestra bei den London Proms. Das trotzdem stattfindende Konzert wurde von den pro-palästinensischen Aktivisten durch Sprechchöre und das Absingen von Beethovens Freudenhymne gestört. Für die 4 Orchestermusiker, die zumindest vom Dienst suspendiert wurden, verfasste dann wiederum eine ansehnliche Reihe von britischen Intellektuellen eine Solidaritätserklärung, in der das Recht auf freie Meinungsäußerung verteidigt wurde. Was also die Angesprochenen vor allem eint, ist ein enorm gutes Gewissen, die Überzeugung letzten Endes aus einem antirassistischen und antifaschistischen Ethos herauszuhandeln, die richtigen Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und für ihr Agieren niemandem Rechenschaft schuldig zu sein. Was dieses enorm gute Gewissen ermöglicht, ist also die mittlerweile national wie international durchgesetzte Rede von, und auch das verweist wieder zurück auf die antideutschen Anfänge, 1989-90, die Rede von der Singularität von Auschwitz oder der Singularität des Naziregimes und des nazifaschistischen Massenmords. Wie bekannt, die Deutschen haben diese Rede sich in ihrer Vergangenheitsbewältigungsoffensive seit den 80ern so bereitwillig angeeignet, weil sich daraus prima politisches Kapital schlagen, moralischer Mehrwert abschöpfen lässt. Auschwitz und die Erinnerung daran zur deutschen Staatsraison zu erklären, wie Angela Merkel es in ihrer vielbeachteten Rede von 2008 tat, heißt, die Massenvernichtung als einen nationalen Titel zu reklamieren und daraus eine Eingriffsermächtigung abzuleiten, dergestalt, dass der deutsche Souverän, wenn er das besondere Verhältnis von Deutschen und Juden visiert, die Vorgänge im Nahen Osten und namentlich in Israel zum möglichen Objekt seines Zugriffs erklärt. Während aber diese Lehre aus der Geschichte für die Deutschen bedeutet, gerade im Umgang mit Israel sich noch Zurückhaltung aufzuerlegen, auch diese Zurückhaltung schwindet, legitimiert es für die anderen europäischen Staaten das Gegenteil, komplette Bedenkenlosigkeit. Das europäische Ausland und auch die Deutschen zunehmend haben sich stillschweigend und sinngemäß die Klage ihrer liebsten Schützlinge, der Berufspalästinenser, zu eigen gemacht, wie ungerecht es nämlich sei, dass man sie im Nahen Osten für etwas büßen lasse, was doch in Europa von den Deutschen verbrochen worden sei. Aber selbst wenn das keine dreckige Lüge wäre, selbst wenn es damals in Europa, in Nordafrika, im Nahen Osten keinerlei tatkräftig unter Beweis gestellte Sympathie für die Nazis gegeben hätte, deren Verbrechen also tatsächlich singuläre, das heißt regional eingrenzbare Phänomene gewesen wären, dann würde unabdingbar gelten, dass Auschwitz zwar in Deutschland sich ereignete, aber spätestens danach eine allgemeine Angelegenheit ist. Die Massenvernichtung der Juden ist also als singuläres Ereignis unmittelbar zugleich von universeller Tragweite und kann deswegen nur einen neuen kategorischen Imperativ zur Folge haben, Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe, wie Adorno das formulierte. Während heute die Verniedlichung von Auschwitz zu einer lokalen deutschen Besonderheit, also die Partikularisierung der Massenvernichtung, ein probates Mittel für andere Mächte ist, deren mögliche Fortsetzung ebenso partikular zu okkupieren, um sie vielleicht fortan in Eigenregie zu betreiben und zu diesem Zweck mit dem kategorischen Imperativ zu lügen. Ebenso wie also der Begriff des Faschismus eine paradoxe internationale Bewegung meint, so zielt auch derjenige des Postfaschismus, und das ist eine Hinzufügung, die ich in diesem Text das erste Mal vorgenommen habe und die mir so wichtig erscheint wie die anderen Sachen, auf die ich hingewiesen habe, dass also der Postfaschismus ebenfalls, der Begriff des Postfaschismus ebenfalls auf eine internationale Konstellation abzielt, in der sich im Verhältnis Deutschlands zu anderen europäischen Staaten der innerdeutsche Erbfolgestreit von Establishment und Linken über die effektivste Art, den Faschismus weiter zu bewirtschaften, ihn für die Gegenwart nutzbar zu machen, in einer entscheidenden Hinsicht reproduziert. Auch international sind es derzeit gerade die historisch Unbelasteten, die traditionell als liberal, progressiv und offen geltenden Staaten, die die Kontinuität des Verbrechens durch Diskontinuität verbürgen. Es herrscht also mittlerweile eine Art internationale Arbeitsteilung zwischen Deutschland und den anderen europäischen Ländern, dass daraus eine allgemeine Ideologie wird, eine allgemeine Praxis, in der das spezifisch Deutsche, das was deutsch genannt werden kann, nun untergeht, halte ich aber ebenso für unwahrscheinlich. Viel naheliegender halte ich es, dass dieses projektive Adaptieren anderer Kulturen, auf das die Deutschen so versessen sind, in eine neue Runde gehen wird und dass sie sich vom Unbefangenen, vom Lockeren und vom Spontanen anderer Völker weiterhin und erneut beflügeln lassen. Also, wenn die anderen spontaner und lockerer antisemitisch sind, dann kann das eine Kulturtat für die Deutschen sein, sich von diesem Lockeren inspirieren zu lassen. Damit zum Ende, wie es auch immer ausgehen mag. Für die antideutsche Kritik heißt dies, dass sie mit den Resten der affirmativen Theorie vom deutschen Sonderweg, die noch in ihr kursieren, abschließen muss, denn als radikaler Einspruch fungiert sie gerade nicht im stereotypen Betonen der Besonderheit Deutschland, seiner besonderen Rolle in der Geschichte oder heute, sondern indem sie systematisch die Möglichkeit zu sabotieren trachtet, dass Antisemiten und die Gesellschaft, die sie hervorbringt und ermuntert, sich gegenseitig entlasten und beide, das Allgemeine und das Besondere von Auschwitz, als Legitimation für vordergründige politische Zwecke instrumentalisieren. Im Übrigen ist die Angst, antideutsche Kritik könne sich bereits durch den Gang der Dinge von selbst erledigen. Eine Angst, die, wie ich anfangs versuchte zu begründen, die in Wahrheit eine nur zu verständliche Hoffnung ausdrückt, die Hoffnung, sich mit diesem ganzen Blödsinn nicht mehr länger herumschlagen zu müssen, ist also diese Angst ähnlich gut begründet wie die alte revisionistische Hoffnung auf ein automatisches Hineinwachsen in den Sozialismus, nämlich gar nicht. Gegenstandslos würde antideutsche Kritik erst, wenn das Deutsche in jedweder Gestalt, kurz gesagt die freiwillige Selbstopferung, die zum Sozialcharakter verfestigte Übersetzung des objektiven Zwangscharakters von Kapital und Staat in das Bewusstsein des Einzelnen durch die gelungene Abschaffung beider objektiv verunmöglicht ist. Und bis dahin bleibt leider die antideutsche Zuspitzung des kritischen Materialismus aktuell. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.